Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation auf der Baustelle für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und mir gegenüber sitzt glücklicherweise immer noch Gabriel Schandl. Lieber Gabriel, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Stefan.
Und ich habe es ja in der ersten Folge bereits angekündigt. Wir schließen direkt an das Thema Selbstmanagement, weil es gehört zusammen irgendwo Selbstmanagement, Stress, Resilienz etc. pp. Also heute soll es um Stressmanagement, Resilienz gehen. Und Gabriel, noch einmal ganz kurz, um dich vorzustellen. Du bist seit 25 Jahren als Trainer und Speaker unterwegs, bist mein Trainerausbildner und hast das Buch Leistungsglück geschrieben, wo es eben darum geht, hey, weg vom Leistungsdruck, weg von der Demotivation hin zur Freude, dass da eben was entsteht und dass man da wirklich mit Sinn und Erfüllung seine Leistung bringen kann. Und heute, ja, ein Thema, das natürlich auch damit engen Zusammenhang steht, weil ich glaube, in jedem Job passiert es einmal, dass es stressig und hitzig wird und dann ist es halt entscheidend, dass man irgendwie damit klarkommt, ja, dass man Strategien im Köcher hat, wie man mit diesen Herausforderungen umgehen kann. Und meine erste Frage, dieser Begriff Resilienz, der ist ja seit einiger Zeit relativ präsent und wichtig geworden, weil die Belastung immer mehr ansteigt in der Arbeitswelt. Was heißt Resilienz genau? Was bedeutet Resilienz eigentlich genau? Welche Elemente umfasst Resilienz? Und steigen wir mal mit dem Begriff Resilienz ein.
Sehr gerne, Stefan. Also er kommt ursprünglich aus der Physik und bezeichnet den Zustand, dass wenn du in einen bestimmten Stoff, Materie oder Gegenstand reindrückst und den Druck wieder weglässt, dass sich das wieder auf die ursprüngliche Form zurückentwickelt. Und das haben offenbar unsere Stressforscher, Verhaltensforscher insofern interessant gefunden, als dass wir das übernommen haben und auf uns Menschen übertragen, wie so vieles, Eisbergmodell, der blinde Fleck und so weiter. Aus der Kommunikation wird ja auch gern mit uns Menschen verglichen. In der Resilienz heißt es einfach sowas wie ein Stehaufmännchen. Also, du wirst umgeschlagen von irgendeinem Ereignis, einem Kommentar, einem unangenehmen Feedback, einer Situation, bleibst aber nicht liegen, sondern stehst wieder auf. Das wäre die kurze Zusammenfassung zum Stichwort Resilienz. Und wir alle hatten ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Möglichkeiten, wo wir das testen, leben oder ausprobieren konnten und zum Teil mussten. Ich erinnere an vor 5 Jahren, vor 6 Jahren bald schon, unsere Covid-Thematik, die wir jetzt Gott sei Dank hinter uns haben, aber jetzt gibt es halt was Neues. Jetzt haben wir aktuell Krieg weltweit schon wieder, wir haben aktuell steigende Preise, wir haben möglicherweise Themen wie Arbeitslosigkeit oder zunehmende Zahlen im Bereich der Depression, obwohl es uns gesundheitlich so gut geht wie noch nie. Wir werden jedes Jahr auch ein bisschen älter, die Lebenserwartung nimmt zu. Und trotzdem gibt es Menschen, die auch immer noch ausbrennen oder einfach diese krankmachende Seite des Stresses nicht in den Griff bekommen. Und deswegen war es mir auch ein persönliches Anliegen, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Und jetzt kommen wir genau, weil du hast genau den Pain Point aus meiner Sicht angesprochen. Jetzt kriege ich wieder einen Schimpf von meiner Frau. Nimm doch bitte deutsche Ausdrücke. Also du hast den Schmerzpunkt angesprochen, der mich auch sehr nachdenklich macht. Diese Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, eigentlich könnte es uns ja gut gehen, nur fühlt es sich vielfach nicht so an. Was sind die Gründe? Was glaubst du, warum dieses Thema immer mehr psychische Krankheiten, immer mehr Burnout und so weiter und so fort? Warum glaubst du, ist diese Entwicklung, hat sich so entwickelt und was sind die Gründe dafür?
Also die sind unterschiedlich. Ich würde folgendes Wort dafür gerne hernehmen, und zwar kollektives Jammern verstärkt durch die Medien. Was heißt es? Ich möchte jetzt nicht irgendeinen Boomer suchen und das alles auf die Medien schieben, aber wenn du Nachrichten einschaltest, dann geht es ständig um menschliche Fehlleistungen und nicht um Leistungen. Da erzählt keiner, was gerade gut läuft auf der Welt, oder? Sondern immer nur, wo brennt's, wo ist Krieg, wo ist wer gestorben, wo gab es welchen Unfall, welches Hochwasser, welchen Waldbrand und so weiter. Also wenn man sich davon zu viel reinzieht, ist eine depressive Verstimmung fast automatisch schon eine Folge. Und da wollen wir ja weg davon. Das heißt, wir brauchen einen Gegenpol.
Stopp. Das heißt, wir haben hier schon mal den ersten Tipp für Resilienz, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Zieht ihr weniger Nachrichten rein?
Betonung auf weniger, ja, absolut. Also es gibt Leute, die sagen, nein, ich schaue mir überhaupt keine Nachrichten mehr an oder höre mir die an. Ich persönlich möchte schon grob über das Weltgeschehen informiert sein, aber ich schaue nicht jeden Tag rein und jede Stunde, weil wenn was Gröberes passiert, man kriegt es eh mit. Und was habe ich davon, wenn ich jetzt weiß, dass gerade in Kalifornien wieder mal Waldbrand ist, in Asien vielleicht wieder Überschwemmung ist, tut mir furchtbar leid für die Menschen, aber die haben auch davon nichts, wenn es mir hier schlecht geht. Das heißt, ich bin ein großer Fan der Fokusänderung auf die Dinge, die gut laufen, auf die Dinge, die ich im Griff habe. Ich mag auch nicht mich beteiligen an dem Bashing von Politikern zum Beispiel. Was heißt das auf Deutsch? Schlecht reden über Politiker. Weil man hätte ja auch da wieder Gründe. Aber das kann ich ja im Moment nicht sofort verändern. Natürlich bei der nächsten Wahl durch meine Stimme, ja. Und meistens die recht jammern, gehen dann eh nicht zur Wahl, was komisch ist, oder? Aber ich habe für mich entschieden, ich konzentriere mich auf die Dinge, die mich stärken und die ich beeinflussen kann. Und damit will ich einen Beitrag leisten zur Veränderung in dieser Welt.
Das heißt, im Endeffekt ist ein wesentlicher Part der Resilienz die Fähigkeit, die Verantwortung für seine eigene Innenwelt zu übernehmen, das Verantwortungsprinzip, das ja Viktor Frankl sehr groß gemacht hat bei uns, das Verantwortungsprinzip wirklich zu übernehmen. Weiter hat es dann Stephen R. Covey sehr gut in seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität ausgebaut und den Fokus auf seinen Verantwortungsbereich und auf seinen Einflussbereich zu lassen und den Interessensbereich, so wie es Stephen R. Covey beschreibt, möglichst wenig Energie beizumessen, oder? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und die Fähigkeit entwickeln, genau diesen Fokus wahrzunehmen. Wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Ah, okay, ich bin schon wieder irgendwo im Universum, wo ich gar nichts beeinflussen kann. Ich lenke meinen Fokus jetzt darauf hin, was ich tatsächlich in der Hand habe, auch positiv zu beeinflussen.
Genau, und das würde einen wichtigen Beitrag liefern zu unserer psychischen Gesundheit. Jeder sofort kann das ja machen. Ich muss mich ja nicht auf das Negative konzentrieren. Ich kann mich, aber das hängt natürlich auch stark von der Gesellschaft, von dem eigenen Umfeld ab. Also Stichwort Freunde, zeig mir die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und ich sag dir, wer du bist, hat viel Wahrheit auch. Nicht nur, aber kann auch da nicht wieder alles auf meine Freunde abschieben. Aber auch die wirken, weil wenn die anfangen zu jammern, ist es automatisch schwieriger dagegen zu halten. Es wäre leichter zuzustimmen und zu sagen, ja, es ist wirklich schwieriger heute einen Job zu finden, es ist wirklich schwieriger Aufträge bei Kunden zu bekommen und man redet sich schon automatisch und denkt sich in so einen Strudel, der zur selbsterfüllenden Wahrheit oder Prophezeiung wird. Genauso geht es aber in die andere Richtung, wer Chancen sucht, der wird sie auch finden. Und das möchte ich heute unterstützen und da bin ich selber oft gefordert, meinen Fokus zu verändern. Weil natürlich auch bei mir im Leben gibt es Dinge, die fordern mich, die sind unangenehm, aber bieten somit sofort die Möglichkeit zu sagen, stopp, die besprochene Ampelregel aus der letzten Folge, was passiert und wie würde ich aber jetzt gern reagieren?
Also auch hier wieder der entscheidende Faktor, die Bewusstheit darüber. Und ich glaube, dass viele Menschen genau diese Bewusstheit darüber, was gerade in ihnen los ist, verloren haben, sich schwer tun zu spüren, was ist denn gerade in mir los? Bin ich gerade im Stress zum Beispiel? Wenn ich gerade im Stress bin, Stopp zu sagen und zu überlegen, wo bin ich denn gedanklich gerade? Dann festzustellen, ah ja, okay, beschäftige mich wieder mit irgendeinem Schmarrn, der für mich schlechte Stimmung bereitet, will ich nicht, ich lenke meinen Fokus. Aber der Ursprung ist, wie wir in der ersten Folge gesagt haben, ganz zum Schluss, diese Ampelregelung zunächst einmal Stopp zu sagen und in die Bewusstheit, was ist denn bei mir los? Und dazu gehört natürlich schon ein Körpergespür, oder? Dazu gehört schon auch wirklich ja, die bewusste Wahrnehmung, was fühle ich gerade, was ist los in mir, ja?
Absolut, und jetzt hast du ganz einen wichtigen Hebel auch angesprochen. Von den zwei, die wir mindestens zur Auswahl haben, gibt vielleicht noch mehrere, aber angenommen, wir müssen uns wirklich auch in dieser Folge auf zwei massive Lösungsmöglichkeiten konzentrieren und ich bin ein Freund der Lösung. Das Problem mit Stress und Cortisolausschüttung und Krankmachung, das kennen wir schon. Aber lass uns doch über Lösungen sprechen. Und da bekommt der Körper eine große Rolle, zusätzlich zum Denken. Denken ist die Lösung Nummer 1, Körper ist die Lösung Nummer 2, mindestens gibt es sicher Lösung Nummer 3 und 4. Aber lass uns mal bei den beiden bleiben. In dem Moment, wo du aufstehst, dich bewegst, baust du Stress ab. Ich habe zum Beispiel aktuell das Ziel, mich täglich 10.000 Schritte zu bewegen. Es gibt Tage, da schaffe ich das nicht, da bin ich 6.000, 7.000. Es gibt Tage, da bin ich drüber, bin ganz stolz auf mich. Mein smarter Ring, der trackt das ein bisschen, kriege ich Feedback übers Handy. Und das ist für mich motivierend, weil ich merke einfach, ich kann auch Gedanken besser verarbeiten im Gehen. Oder einfach so banale Alltagsmöglichkeiten wie die Treppe zu nutzen statt einen Lift. Ich bin in vielen Seminarhotels unterwegs. Ja, was ist das Erste, was die Rezeptionsmitarbeiterin zu dir sagt, wenn
du einsteigst? Da ist
der Lift. Da ist der Lift. Oder? Nicht das Erste, aber irgendwann kommt der Satz.
Und du fragst, wo ist die Treppe?
Genau, meine Frage. Und auch wenn ich einen kleinen Koffer mit habe, ich bin ja froh, dass ich den da aufgetragen kann. Ganz witzig finde ich es auch hier, ich trainiere in Salzburg in einem Fitnessstudio, der hat einen Lift und es gibt daneben die Treppe. Was glaubst du, womit fahren die Leute in das Fitnessstudio rauf? Mit dem Lift. Und geil, dann stehen oder? Sie oben am Stairmaster, geil. Um ihre Schritte zu erfüllen.
Ist das geil.
So. Ich gebe zu, ich fahre auch mit dem Lift dort, aber nur am Wochenende. Warum? Weil da sind die Treppen zu. Weil man muss in den zweiten Stock. Und im ersten Stock ist Ärzte- und Therapiezentrum, da sind die Türen zu. Also muss ich, ich komme gar nicht anders hin. Aber sonst gehe ich da immer mit den Treppen. Oder ich überlege auch, wann kann ich, also eine Viertelstunde von mir entfernt, wann kann ich mit dem Rad dorthin fahren und nicht mit dem Auto. Weil dann wäre ich aber eine Viertelstunde schon aufwärmen hinter mich gebracht. Der Alltag ist voll von Möglichkeiten. Und wir bauen das ab, wir bewegen das. 2-3 Mal die Woche Krafttraining tut mir sehr gut. Man kann auch die ein oder andere Aggression gut abbauen damit. Oder 1 Mal die Woche Boxtraining, also das heißt Boxfitness, so nicht mit Gegner, sondern auf Sandsack, richtig gut. Und das ist jetzt kein Muss, aber es sind Möglichkeiten. Wir leben heute in einer Zeit, da gibt es so viel Auswahl, sich zu bewegen. Wir sollten es nur einfach öfter tun.
Das heißt quasi, mal drüber nachzudenken, weil in welchem, wir sind jetzt körperlich, in welchem Korsett bewegen wir uns denn alle? Das heißt, wir versuchen vielfach, nicht jeder, aber vielfach versuchen wir, die Arbeitszeit auszudehnen, um noch mehr in den Tag hineinpacken zu können, weil wir ja so viele Aufgaben haben, die Stress für uns auslösen. Und das ist ja alles so viel. Und dein Ansatz oder der Grundgedanke diesbezüglich wäre, dass wir ja in diesem Stress nicht mehr so leistungsfähig sind, weil Cortisol zu viel im Blut, denken nicht mehr so gut und so weiter, das kennen wir alle. Und wenn wir uns mehr Freizeit gönnen würden, in Anführungszeichen, dass wir erstens Pausen machen, da kämen wir vielleicht auch noch drauf, und auch die körperliche Bewegung mehr suchen würden, um den Stress runterzufahren, um wieder Kraft zu tanken. Das ist ja das Paradoxe, ich gebe ja nicht Kraft weg, wenn ich trainiere, sondern ich hole mir ja Kraft. Ja? Und dadurch wieder leistungsfähiger zu werden für die Arbeitszeit und dadurch die Arbeitszeit quasi reduzieren zu können, weil ich dann in der Lage bin, im Vollbesitz meiner Kräfte die Aufgaben in kürzerer Zeit zu bewältigen. Habe ich das ungefähr so richtig zusammengefasst vom Kerngedanken her?
Ja, absolut, sehr gut. Und es geht auch in die Richtung, sogenannte Pufferzeiten einzubauen. Beispiel unser Interview heute. Ich habe jetzt nicht sofort im Anschluss dran einen Termin, sondern habe noch etwas Zeit gelassen, falls wir ein bisschen länger brauchen als geplant, damit wir das schön auch zu Ende bringen. Sonst wäre ich ja innerlich schon wieder gestresst, oh Mann, ich muss zum nächsten Termin. Das lässt sich vielleicht nicht an jedem Tag so umsetzen. Aber in der Planung, wo ich selbst verantwortlich meine Termine mache, einfach eine Viertelstunde dazu zu tun, eine halbe Stunde dazu zu tun, eine Viertelstunde früher anzukommen, eine halbe Stunde früher anzukommen, im Seminarraum, beim Termin, wo auch immer, bei mir in meiner Welt. Und das hilft mir. Da bin ich schon mal weniger gestresst. Und oft ist es ja nicht einmal der Arbeitsinhalt, der uns stresst, sondern, oder auch nicht die Menge, sondern dass wir die falschen Dinge tun, die uns stressen. Einfach Dinge, die wir nicht können, die uns nerven, die auch nicht tun müssten vielleicht. Also sich darüber schon auch über den Arbeitsinhalt Gedanken zu machen, ist wichtig.
Das glaube ich ist mega wichtig, weil ich habe jetzt innerlich meine Zuhörer oder den einen oder anderen meiner Zuhörer schreien gehört, der Schandl, der ist selbstständiger Trainer, verdient einen Haufen Kohle, ja, der kann sich natürlich da Viertelstunde, halbe Stunde Zusatzzeit einplanen. Aber ich als Baumanager auf der Baustelle bin fremdbestimmt und die knallen mir eher in die Termine ein, da muss ich hin, da habe ich keine Möglichkeit, dann eine halbe Stunde mir Puffer einzuplanen. Habe ich wirklich wortwörtlich in meinem Schädel, während du das gesagt hast, erzählt. Und es ist aber, natürlich ist es so, ja, mag schon so sein, nur die Frage ist, kann ich mir vielleicht Gedanken machen darüber, ob ich wirklich bei jedem Termin dabei sein muss, der mir aufs Auge gedrückt wird, in Anführungszeichen, anknüpfend an unseren ersten Teil vorher, Nein zu sagen, sich mal wirklich zu überlegen, was muss denn alles sein, woraus kommt denn der Antrieb, dass ich meine, ich muss da dabei sein oder kann ich da vielleicht auch ohne, dass für die Baustelle negative Konsequenzen, für mich negative Konsequenzen entstehen, auch Nein sagen. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, mit dem Inhalt der Arbeit sich schon auch mal zu beschäftigen. Also natürlich kann ich das, aber auch muss ich das machen? Ist das wirklich ein Thema, das ich jetzt machen muss oder kann ich mir da einen schönen Puffer davon auch herausnehmen?
Absolut. Und eine Antwort noch auf deine Satz. Schandl ist selbstständig, verdient viel Kohle. Ja, die Trainer verdienen Geld dann, wenn sie viel Nutzen liefern und viel Leistung bringen, die idealerweise auch gern gebracht wird und die anderen Menschen hilft. Dann ist es was Leistung gegen Leistung im Ausgleich und ich bin ein großer Fan auch, und das weißt du, vom Nutzen. Nutzen liefern. Und auch ich bin fremdbestimmt. Auch meine Kunden erwarten was von mir. Ich habe meine Seminartermine, meine Coachings, meine Vorträge, die stehen fix im Kalender. An dem Tag kann ich nicht sagen, ah, heute habe ich keine Lust, heute geht doch nicht hin oder schick wen anderen. Nein, die haben mich gebucht, also kriegen sie auch mich. Und dann muss ich abliefern an dem Tag, an dem Termin. Oder meine Kinder haben Erwartungen an mich. Oder sind abhängig noch von mir, die sind noch nicht alle erwachsen. Gott sei Dank auf dem Weg dorthin, aber noch bin ich für die Verantwortung. Auch das ist Fremdbestimmung und das ist in Ordnung. Nur wir sollten alle drauf schauen, und jetzt komme ich auf einen wichtigen Aspekt, den Punkt auch Resilienz, dass der Grad der Selbstbestimmung noch einer ist, bei dem wir gutes Gefühl haben. Denn zu viel Fremdbestimmung macht uns krank. Oder das Gefühl, nicht mehr selber bestimmen zu können, das bringt die Menschen in den Burnout, das macht sie krank. Das heißt, wir müssen uns manchmal ein Stück Selbstbestimmung zurückerobern. Und wenn es nur sowas ist wie eine Stunde pro Tag in meinem Kalender, über die ich bestimme, was auch immer ich in der Stunde mache, und die hat der angestellte Bauleiter genauso, wie eine Führungskraft, der Unternehmer, der Mitarbeiter, hat Zeiten, über die er bestimmen kann. Und da würde ich bewusst reingehen und schauen, was tut mir in der Zeit gut, wie kann ich das vielleicht auch kombinieren mit etwas, das gesund ist. Das ist vom Dilemma zum Tetralemma, das erkläre ich gerne später noch, wenn gewünscht. Aber zum Beispiel sowas wie Familie zu kombinieren mit Bewegung. Ich gehe manchmal mit meinen Jungs auf den Berg oder ich gehe Eishockey spielen jetzt im Winter mit ihnen gemeinsam. Das ist Qualitätszeit und wir haben die Bewegung. Kann man super kombinieren. Und als drittes haben wir sogar Freunde besucht und haben gemeinsam Lasagne gegessen. Also drei Dinge in einem.
Das ist ein ganz wertvolles Thema, sich Gedanken darüber zu machen, wie fremdbestimmt bin ich. Und viele beschweren sich ja, gerade im Projektgeschäft, dass sie so fremdbestimmt sind. Und wie du richtigerweise sagst, einen gewissen Zeitraum, ein gewisses Zeitfenster kann ich mir immer herausnehmen. Das blocke ich im Terminkalender, das ist nur für mich da und das wird nicht verplant, das ist auch nicht für andere zugänglich. Und da mache ich Dinge, die gut für mich sind, ja? Oder hole mir meine Arbeitsblöcke raus oder sonst. Diese Selbstbestimmung wieder zurückzuholen, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Okay. Jetzt haben wir das körperliche Thema, haben wir ein bisschen verlassen. Ich glaube, körperlich haben wir die Bewegung als prophylaktische Möglichkeit, den Stress zu reduzieren, weil es Cortisol abbaut. Was ist in akuten Situationen, haben wir einmal dieses Mindset verändern, den Fokus verändern, haben wir da auf der körperlichen Ebene im akuten Stress auch noch Möglichkeiten, dagegen zu wirken oder aktiv was Positives für uns selbst zu tun?
Unbedingt. Du hast jetzt vorhin das Wort Prophylaxe verwendet, das heißt ja im Vorhinein, damit gewisse Dinge gar nicht passieren. Mhm. Im Nachhinein ist es aber genauso wichtig, zum Beispiel, nimm her einen stressigen Arbeitstag, eine stressige Woche, ein stressiges Gespräch, gibt ja unangenehme Gespräche auch, dann musst du fast hinterher einen Kanal finden, um das zu verarbeiten und abzubauen. Ansonsten speichert sich der Körper das und das kommt vielleicht an einer Stelle raus, wo du das nicht willst, auch vom Zeitpunkt her, in einer Form, die wir nicht wollen. Leider ist Krebs eines dieser Dinge, wo auch Zellen zu schnell wachsen, Magengeschwüre, Herzinfarkte. Der Körper reagiert auf das, was ihm passiert. Und das hat ganz oft einen engen Zusammenhang mit dem, dass wir einfach Dinge nicht verarbeiten, nicht drüber reden, nicht abbauen, nicht loswerden, im wahrsten Sinn des Wortes. Früher, du kennst ja auch diesen Säbelzahntiger, der uns bedroht hat. Und der Mensch hatte einen Stress auf einmal. Das heißt, der Körper hat nicht nur Cortisol produziert, sondern dadurch ist eine ganze Kaskade von Reaktionen losgegangen. Adrenalin wurde ausgeschüttet, Transpiration nimmt zu, der Puls nimmt zu, die Verdauung wird runtergefahren. Warum? Naja, die Reaktion war ja dann Angriff oder Flucht. Und auf der Flucht aufs Heißel zu müssen, ist keine gute Idee. Das heißt, alte und das ist kurzfristig okay, aber langfristig ist es gefährlich. So, was hat unser Vorfahre gemacht? Der hat entweder gekämpft und war hinterher entspannt oder tot, oder er ist geflohen, aber da war er auch entspannt, weil er hat es abgebaut, diesen Stress, der ja gut war im Körper. Nur heute, wir sitzen im Büro, wir sitzen im Auto, wir sitzen auf der Couch. Jemand hat einmal das schöne Wort Kastenleben definiert, von einem Kasten quasi in den nächsten, mit viel zu wenig Bewegung. Das heißt, meine Empfehlung ist dringend in der Prophylaxe viel zu tun, also vorbeugend, um Energie zu haben für die Bewältigung des Tages und der Aufgaben und der Projekte. Und im Nachgang genauso das abzuarbeiten, loszuwerden und einfach auch, das kann auch sowas sein wie ein Gespräch mit jemandem. Mhm. Du hast deine Frau erwähnt, das ist eine gute Möglichkeit, aber wichtig ist immer zu schauen, hat derjenige den Nerv dafür und die Zeit? Das lässt sich mit einer Frage einfach ausfinden. Nur ja, was am Herzen, kann ich dir das jetzt erzählen oder später, bist du überhaupt bereit dafür? Gute Freunde sind idealerweise dafür auch da, gegenseitig in einer ruhigen Atmosphäre. Also auch das ist ein Kanal, wo das raus kann, aber der Körper ist noch stärker. Wie auch immer man das abbaut, in welcher Form auch immer, der eine setzt sich aufs Mountainbike. Ich habe jetzt, um ein konkretes Beispiel zu nennen, auch ein Laufband gekauft für mein Büro. Das steht im Homeoffice, ganz ein schlichtes, kleines, einfaches, kann man zusammenklappen und wegstellen, kostet 200 bis 300 Euro in einem Mediamarkt erhältlich. Und wenn ich zum Beispiel Telefonate führe, stelle ich mich auf dieses Laufband, stelle mir 3,5 km/h ein.
Das du ist gehst dann,
ungehend. Du läufst nicht, du gehst
richtig.
Dann.
Verstehe.
Aber es sind Schritte, es ist Bewegung und es tut mir gut, weil ich muss das Gespräch sowieso führen, aber wozu soll ich da sitzen? Ich kann mich ja genauso bewegen. Ja, also das ist auch eine gute Möglichkeit. Der Alltag ist voll von Möglichkeiten, wenn man danach sucht.
Genau, nur man muss sich die Mühe machen, dass man sich mal hinsetzt und Gedanken darüber macht, was sind die Punkte und wie kann ich mit diesen Punkten umgehen, dass es mir besser geht. Jetzt haben wir das Thema auf der körperlichen Ebene behandelt und die geistige Ebene haben wir am Anfang besprochen. Ich glaube, da gibt es aber noch deutlich, deutlich mehr, weil wir haben uns gesagt, diesen Fokus zu lenken im Hinblick auf, mit was beschäftige ich mich gerade. Und was aber auch ein häufiger Auslöser für Stress ist, ist entweder in der Vergangenheit die Schuld zu wälzen, die ich in irgendwelchen Dingen gemacht habe, irgendwelche Fehler nachzugrübeln oder die Angst vor der Zukunft, mir Sorgen vor irgendetwas machen. Also dieses in der Vergangenheit und in der Zukunft mit seinen Gedanken zu hängen und immer wieder die Schleife zu drehen, was dann irgendwann emotional einen Auslöser gibt und dann natürlich auch Stress auslöst. Wie gehen wir damit um, beziehungsweise wie stehst du dazu?
Sehr gute Punkte, Stefan. Vor allem, wenn ich höre Sorgen, dann ist das etwas, mit dem wir uns selber Stress machen. Und das Paradoxe ist, ganz viele unserer Sorgen sind oft unbegründet, weil sie so nicht zutreffen. Die Zukunft ist eine noch nicht geschriebene und meistens kommt es dann eher anders. Also wozu sich Sorgen machen? Und ich finde zwei Ansätze bei dem Thema sehr schön. Einer, der mal gesagt hat, er reserviert sich jeden Tag eine Stunde für seine Sorgen. Und zwar zwischen 3 und 4 in der Früh. So. In Klammer, da schlafe ich. Ja. So. Also das ist eine Möglichkeit, bewusst zu entscheiden, ich reduziere meine Sorgen. Was mir auch einmal geholfen hat, war dieser Gedanke aus dem meistverkauften Buch der Welt, der Bibel, wo an einer Stelle steht, wer von euch kann sein Leben auch nur um einen Tag verlängern durch Sorgen? keiner, offenbar. Wozu sorgt ihr euch dann? Geht's weiter? Also diese, auch der Gedanke, den finde ich erfrischend, weil stimmt, ich kann eh durch Sorgen, wird nichts besser meistens. Wenn ich aber diese Angst wertschätze und sage, die hat eine gute Absicht für mich, zum Beispiel, bereite dich vor, gib dein Bestes, sei nicht leichtsinnig. Ich bin zum Beispiel Motorradfahrer. Ich könnte mir jetzt Sorgen machen, dass mir irgendeiner niederfährt, dass ein Auto um die Ecke kommt, das mich nicht sieht, dass ich querschnittgelähmt bin und vieles mehr. All das ist ja passiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten und passiert laufend, leider. Nur mir gibt dieses Gefühl des Motorradfahrens trotzdem so viel an schönen Gefühlen, Emotionen, Freiheit, Selbstbestimmung, Natur, Bewegung, dass ich verantwortungsvoll damit umgehen möchte. Das heißt, ich habe einen sehr guten Helm, ich habe einen Wirbelsäulenschutz, ich habe ein Outfit, was einfach auch gut ist. Ich fahre nicht mit der kurzen Hose, auch nicht im Sommer. Solche Dinge. Da nutze ich die Sorgen, um produktiv etwas zu tun, um möglichst viel von dem auszuschließen, was passieren könnte. Das ist natürlich nie eine ganz endgültige Garantie, dass nichts passiert. Aber ich reduziere, wo geht das, ja, die Gefahr. Und natürlich fahre ich auch nicht zu schnell. Also, obwohl flott mag ich gerne, aber es muss nicht schnell sein. Also, um das hier als Beispiel zu bringen, Stichpunkt Sorgen. Und das Zweite ist, was mir in letzter Zeit immer wieder auch geholfen hat, in meinen Vorträgen mein Publikum zu erreichen und bei dem Thema abzuholen, ist, ich fange mit drei Menschen an, die sich im letzten Jahr verabschiedet haben. Alle drei unbewusst, unabsichtlich und ohne eigenes Zutun, die wurden quasi aus dem Leben gerissen. Zwei kenne nur ich und einer ist eine öffentlich bekannte Person. Damit starte ich meinen Vortrag. Und das macht die Leute sehr betroffen und ich erkläre auch dann, warum ich damit starte. Denn Tatsache ist, das Endlichkeitsbewusstsein erhöht unser Leistungsglück. Was heißt dieser Satz? Wenn du dir deiner bewusst wirst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du heute deine Augen aufmachen durftest, dann kann es sein, dass du diesen heutigen Tag noch bewusster lebst, wahrnimmst, bessere Entscheidungen triffst, vielleicht sogar noch dankbarer bist. Und das sind die Antagonisten zum Stress, die Gegenspieler. Du kannst entweder dankbar sein oder sorgenvoll. Du bist entweder freudig oder ängstlich. Das geht nicht beides auf einmal. Was heißt das? Wir müssen unsere Gegenspieler zum Stress, zur Angst, zur Sorge stärken und die bewusst fördern. Und Ähnlichkeitsbewusstsein ist auch eine gute Möglichkeit. So von wegen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir unsere Augen haben öffnen dürfen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch hier sind. Aber die Frage bleibt dadurch, wie will ich den heutigen Tag, den jetzigen Moment gestalten, wahrnehmen, verbringen? Wir haben entschieden, intensiv, bewusst. Wir wollen andere auch teilhaben lassen an dem, was uns hilft. Deswegen auch dein sehr wichtiger und guter Podcast. Wie entscheidet das unser Hörer? Das ist doch die Frage, die sich jeder selber stellen kann und soll.
Und das wirst du unter der Bewusstheit der Endlichkeit anders entscheiden, weil dann wirst du dir auch sagen, hey, wozu soll ich mir Sorgen machen? Wie du sagst, wir wissen es ja eigentlich, dass es nichts besser macht und keinen Vorteil bringt. Und wenn man diese Endlichkeit vor Augen hat, dann trifft man die Entscheidung, dass man sagt, na, ich möchte mein Leben leben. Und ganz spannend, was du gesagt hast, dieses Thema dir zu überlegen, jetzt in Bezug auf das Motorradfahren, auf dieses Beispiel. Du hast dir also genau überlegt, was könnte passieren, was ist der Worst Case, der mir passieren könnte bei meinen, ja, der Worst Case könnte Unfall und Folgewirkung. Dann bist du hergegangen und hast gesagt, was kann ich dagegen tun, aktiv? Und hast dir eben gescheite Kleidung und hast dir bestimmte Verhaltensregeln überlegt. Und dann ist aber auch gut. Dann ist gut, dann brauchst du nicht mehr ständig diese Gedanken, ja, was wäre, wenn jetzt doch und überhaupt und sowieso. Und das ist eigentlich genau, was Dale Carnegie in seinem Bestseller Sorge dich nicht und lebe beschreibt. Ja. Schau da ein Worst-Case-Szenario, wenn du über irgendwas Sorgen machst, was kann im schlimmsten Fall passieren, dann überleg da, was du da Einfluss nehmen kannst darauf und dann ist es gut, dann lass es stecken, dieses Thema. Ganz, ganz wichtiges Thema, ich glaube, da... Da sollte man sich öfter mal am eigenen Riemen reißen, wenn man wieder in so einer Spirale drinnen ist. Jetzt hast du nur einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Diese Antagonisten, ja, zum Stress, zur Angst, zu den Sorgen etc. Und da hast du einen Punkt genannt, den ich extremst schätze und extrem wertvoll finde, nämlich die Dankbarkeit. Magst du vielleicht zum Thema Dankbarkeit noch ein paar Punkte sagen, weil ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich oder da denkt man sehr ähnlich drüber. Ich glaube, Dankbarkeit, ein dankbares Leben ist ein sehr, sehr gutes Immunsystem, ein psychisches Immunsystem, wenn man das so ausdrücken möchte.
Sehr gern. Das ist tatsächlich so ein starkes Mittel, um auch dem Stress zu begegnen, der Angst zu begegnen, der Sorge zu begegnen. Ein Freund von mir hat vor kurzem mal ein Video gepostet, wo er gesagt hat, schreib dir doch 5 Dinge auf jeden Tag, für die du dankbar bist, und zwar in der Früh und am Abend. Der Start in den Tag wird ein besonderer, das Ende vom Tag wird schön. Das ist eine sehr schöne Übung. Ich war damals oben am Geisberg, da bei uns in Salzburg, bin kurz einmal in einer Minute, in einer ruhigen, dort gesessen mit dem Ausblick auf die Stadt und habe auch mein leeres Buch mitgehabt, in dem, da schreibe ich gerne einfach rein, und habe mir gedacht, die Übung mache ich jetzt gleich, aber ich habe mir gedacht, 5 ist mir zu wenig. Was ist, wenn wir 0 dazu tun? Okay, machen wir 50, ich beschäftige mich ja schon lange damit, und mir sind die 50 relativ schnell eingefallen. 50 Dinge, Menschen, Situationen, für die ich dankbar bin. Von den eigenen Kindern bis zur Gesundheit, Freunde, Motorrad, das Land, in dem ich leben darf, meinen Beruf, meine Kunden.
Der Geisberg.
Genau. Ganz viele Dinge, weil man kommt in den Flow rein, wenn man einmal anfängt zu schreiben. Bei 50 habe ich gedacht, jetzt schau mal, wie weit ich komme. Bei 112 war die Seite voll. Da habe ich dann aufgehört, weil ich gedacht habe, na, das genügt jetzt aber auch. Das Gefühl war natürlich ein sehr schönes. Was nicht heißt, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist im Leben. Es gibt Dinge, die laufen echt kacke auf gut Deutsch. Und die hätte ich gern nicht so, wie sie sind. Aber manches kann man nicht beeinflussen, sehr, was dir passiert, sehr wohl, aber wie du damit umgehst. Und manchmal muss ich aktiv in die Dankbarkeit gehen, um nicht dem negativen Gefühl zu viel Raum zu geben. Weil das geht auch schnell, dass man sich einfach in einen Gedanken reindenkt und der arbeitet dann in einem, was dann wird das in eine Richtung. Wir bestimmen die Richtung, wenn wir wollen. Das muss jetzt nicht jeden Tag sein. Ich bin ja auch nicht unbedingt der Freund von positiven Denken, wo man sich die rosa Brille aufsetzt und sagt, es ist eh alles super. Nein, das Leben ist manchmal wirklich schwierig. Und du weißt, welche Erfahrungen man machen kann, die nicht so geplant waren und die wehtun und die unangenehm sind. Aber wie gehe ich damit um? Deswegen gezieltes Denken finde ich schöner, statt dem positiven Denken. Wie will ich, was will ich? Und wie komme ich dazu? Und da ist diese Macht der Fragen sehr groß, sehr stark. Und eine der stärksten Fragen in dem Rahmen ist, wofür bin ich dankbar? Jetzt im Moment, in der Vergangenheit, was passiert ist, aber auch, was ist nicht gut gelaufen, aber worin hat mich das gestärkt? In der Zukunft, worauf freue ich mich schon? Also auch hier mit den Fragen zu arbeiten und so das bewusste Denken, auch bewusst und gezielt zu beeinflussen, das können wir.
Und einen abschließenden Gedanken noch zum Diskutieren. Du hast gerade gesagt, wir können entscheiden, wir können den Fokus lenken. Und für was bin ich dankbar in der Vergangenheit? Und es hat sicher Erlebnisse und Erfahrungen gegeben, du hast da schon mehrfach meinen Unfall angesprochen, den ja jeder mitbekommen hat, der mein Hörer ist. Und da stellt sich auch die Frage, ja, wie lenke ich meine Gedanken, beziehungsweise wo setze ich den Fokus hin? Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass das für mich eine unvorstellbar wertvolle, bereichernde Erfahrung war, trotz des ganzen Schmerzes, den ich in dieser Zeit erleiden musste, völligst logisch. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, da war ein ganz, ganz großes Geschenk für mich versteckt. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz großer Schlüssel der Resilienz, zu verstehen, ich mag den Ausdruck, das Leben ist immer für mich so gern. Das Leben macht nichts, um dich irgendwie runter zu buttern oder dich irgendwie zu brechen oder irgendwie. Das Leben ist da, um dir Situationen zu geben, aus denen du lernen und wachsen kannst. Und wenn es auch noch so scheiße und so schlimm in dem Moment wirkt und ausschaut, es wird ein Geschenk für dich drinnen sein. Es wird irgendetwas drinnen sein, was dich weiterbringt, was dein Leben ist, was auch immer, ja, und das erkennt man halt oft erst im Nachgang. Und wenn man das in der Situation schon schafft zu erkennen, dann ist das ein riesengroßer Vorteil im Hinblick auf die Resilienz. Und mit diesem Gedanken möchte ich gerne, also ich möchte jetzt abschließend deine Gedanken zu diesem Gedanken hören. Wie siehst du das?
Stefan, das war so ein guter Schlussgedanke, dass ich den heute und diesmal eigentlich nur bestätigen möchte. Du hast das jetzt wirklich gut auf den Punkt gebracht und jetzt zählt wieder nur das im eigenen Leben auszuprobieren, die Dinge, die einem passieren, anzunehmen, aber nicht in einer Opferhaltung, sondern in einer Gestalterhaltung, Gestalterrolle, Täter im Sinn vom Positiven. Ich bin Täter meines Lebens, Täter meiner Gedanken oder besser noch Gestalter meiner Gedanken. Und sich darauf zu konzentrieren, was können wir, was kann ich beeinflussen und dort bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dann wird Thema Stress und Resilienz etwas produktiver für jeden Einzelnen von uns.
Wunderbar, lieber Gabriel. Und meine Frage, wo du die Welt in 15 Jahren siehst, hast du ja im ersten, also in den ersten beiden Folgen bereits behandelt. Deswegen gibt es heute keine Abschlussfrage. Lieber Gabriel, wahnsinnig erhellend. Ich glaube, da war unvorstellbar viel drinnen, jetzt gerade in diesem zweiten Teil. In der Theorie, glaube ich, wird es jeder verstanden haben. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, es geht darum, dass man in die Umsetzung kommt. Lieber Gabriel, danke für deine Zeit. Es war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Bis bald.
Sehr gerne. Danke für deine Einladung.